So, ich glaube, so langsam können wir anfangen. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass ihr alle gekommen seid. Mein Vortrag Datenschutz für Administratoren wendet sich hauptsächlich an Systemadministratoren oder Datenbankadministratoren, die zwar von sich aus viel oder ein bisschen sich Gedanken machen zum Thema Datenschutz, was sie machen dürfen, was nicht. Ich möchte das ein wenig mit den gesetzlichen Grundlagen vertiefen, ein bisschen auch ein paar Stichworte erklären und sagen, was Fallen sein können und mögliche Lösungswege einfach mal. Zu mir selbst. Ich heiße Hanno Wagner. Mein Spitzname ist Rinz. Ich arbeite seit knapp 6 Jahren jetzt in Stuttgart und bin in meiner Firma seit 2 Jahren der betriebliche Datenschutzbeauftragte. Das heißt, ich habe mit diesem Thema recht häufig zu tun. Die Firma ist eine mittelständische Firma, knapp 250 bis 300 Leute. Und da gibt es immer wieder mal Situationen oder Entdeckungen, die wir machen, wo wir dann mal wieder den Datenschutz bemühen müssen oder zumindest uns mal damit auseinandersetzen müssen. Privat kenne ich das Thema seit gut 10 Jahren oder auch etwas mehr, je nachdem, wie man es sehen will. Ich bin Gründungsmitglied bei FITO gewesen, bin auch seit der Zeit etwa im CCC und im lokalen Stuttgarter CCCS auch aktiv entsprechend. Und daher denke ich, dass ich zumindest zu dem Thema ein bisschen was sagen kann. Erstmal, warum gehe ich jetzt gezielt die Administratoren an? Aus meiner eigenen Berufserfahrung habe ich einfach gesehen, dass wir, also ich zähle mich jetzt einfach dazu, den kompletten Zugriff auf die IT-Infrastruktur haben. Das fängt an von den Desktop-Rechnern von jeder Person, die irgendwie damit arbeitet, ob das der Laptop ist, ob das ein BlackBerry ist, ob das der PC oder Thin Client ist, über die Server, die im Rechenzentrum stehen und die ganzen Daten verwalten, bis hin zu den Backup-Systemen oder auch den Löschsystemen, die irgendwo stehen. Ob das jetzt Shredder sind für CDs oder auch nur Papier. Wir kommen an alles ran. Im Idealfall sind wir unsichtbar, weil man uns dann einfach nicht bemerkt. Aber trotzdem haben wir die Möglichkeit, überall ranzukommen. Und insbesondere kommen wir an die Rohdaten dran. Das heißt, wir brauchen nicht eine Applikation, um die Daten zu sehen. Wir können direkt in die Datenbank rein oder wir können aufs Filesystem, wie auch immer. Wir haben einen sehr viel direkteren Zugriff auf die gesamten Daten, die es gibt. Dadurch, dass wir diesen Zugriff haben, können wir sie auch zusammenführen. Das, was mit Data Mining beschrieben wird oder einfach mal gesagt wird, wir haben die Daten, wir lassen uns mal gucken, was man damit machen kann, das ist für uns möglich. Wir haben diese Zugriffe, wir haben die Rechte, weil wir sie für die normale Arbeit brauchen. Daher sind die Daten vor uns gefährdet, dass wir sie einfach mal zusammenführen, was nicht gedacht ist. Wir aber auch. Gerade weil wir diese Möglichkeit haben, gibt es dann diese Versuchung, diese Daten zusammenzuführen. Ob das jetzt ein Chef ist, der einfach mal eine Auswertung haben will, oder wir selbst, einfach weil wir neugierig sind. Die Versuchung ist einfach da. Auch sollen wir öfters mal, also passiert bei uns immer wieder mal, sollen wir kurz mal was nachschauen. Das nennt sich dann kurzer Dienstweg, weil da reicht ein Telefonanruf. Und dann sage ich dem, ja, von dem Menschen sind 384 Dateien irgendwo liegen. Das ist aber nicht so unbedingt das, was wir tun dürfen. Gerade solche Kurzaussagen sind dann nirgendwo dokumentiert. Es steht nirgendwo, warum sie gemacht wurden oder was daraus resultiert. Sind also eigentlich etwas gefährlich. Zumindest wenn man sich das Ganze gesetzlich mal anschaut. Die Quintessenz aus diesen Voraussetzungen sind, wir sollten wissen, was wir tun dürfen überhaupt. Wir machen zwar sehr viel, wir denken auch bei sehr, sehr viel, überlegen wir, was wir machen wollen oder ob wir das so machen sollen. Aber wir wissen es meistens nicht. Wir wissen nicht, dürfen wir es aus irgendwelchen Richtlinien, die aus dem Arbeitsumfeld kommen, dürfen wir es gesetzlich, dürfen wir aus irgendwelchen anderen Regelungen überhaupt irgendwas tun? Und da möchte ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Erstmal ein bisschen graue Theorie. Welche Gesetze zum Thema Datenschutz gibt es überhaupt? Das Größte und das, was die meisten Leute kennen, ist das Bundesdatenschutzgesetz. Das ist, wenn man so will, ein Framework, in dem stehen so die grundlegendsten Sachen drin. Und dann gibt es noch einige weitere Gesetze, wie zum Beispiel die entsprechenden Landesdatenschutzgesetze, die dann sich ein bisschen näher mit dem Thema befassen. Allen diesen Gesetzen, diesen zusätzlichen Gesetzen, ist es gemein, dass sie sagen, alles, was nicht in diesen Gesetzen geregelt wird, wird im Bundesdatenschutzgesetz geregelt. Also der Fallback für alle Daten ist das Bundesdatenschutzgesetz, wenn man nichts irgendwo sonst findet. Andere relevante Gesetze sind oder Rechtsnormen sind dann das Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz, Sozialgesetzbuch 10 zum Beispiel, Vorratsdatenspeicherung ist in dem Fall auch ein solches Gesetz, weil es mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Es gibt also eine große Anzahl von Gesetzen. Man muss nicht alle kennen. Aber man sollte zumindest mal gehört haben, dass es sie gibt. Und wer in dem Bereich arbeitet, weiß wahrscheinlich sowieso, welche Gesetze es da gibt. Es gibt im Finanzdienstleistungssektor zum Beispiel noch Basel II als Gesetz, was dann speziell für diesen Sektor gemacht wurde. Oder Regelungen. Was genau in diesen Gesetzen geregelt wird oder was geschützt werden soll, ist der Umgang mit personenbezogenen Daten. Das heißt, irgendwelche Daten, die auf eine Person hinweisen oder sie beschreiben. Es geht dabei darum, wie dürfen diese Daten aufgenommen werden, erhoben werden, wie dürfen sie weiterverarbeitet werden und welche Rechte hat der Mensch, dessen Daten erhoben wurden und welche Pflichten hat er. Er muss zum Beispiel durchaus wahrheitsgemäß antworten bei diversen Sachen. Er kann lügen bei anderen Sachen, wenn er meint, das geht über die Privatsphäre hinaus oder das hat den anderen nichts anzugehen. Aber das sind Sachen, die werden in diesen Gesetzen geregelt. In Europa generell gibt es einen, sagen wir mal, Datenschutzstandard, der ziemlich einheitlich ist. Also europaweit kann man davon ausgehen, dass ein ähnlich hohes Niveau im Datenschutz vorhanden ist wie hier in Deutschland. Das ist in minimalen Änderungen gibt es da schon, aber so prinzipiell gilt das. Im Gegensatz zu den USA. In den USA ist es so, dass die Daten demjenigen gehören, der sie erhoben hat. Hier in Europa ist es so, dass die Daten dem gehören, von dem sie stammen, also sprich dem Urheber. Ich heiße Hanno Wagner, mir gehört dieses Datum. Jeder, der es speichert, zumindest in Europa, hat die Pflicht, mich anzuhören oder mich anzuhören, wenn es um meine eigenen Daten geht. Ich kann zu jeder Firma hingehen und sagen, ich möchte wissen, was habt ihr über mich gespeichert. In den USA können sie sagen, das hatte ich nichts anzugehen, das sind unsere Daten, die gehören dir nicht. Hier in Deutschland müssen sie mir antworten. Bis auf Betriebsgeheimnis und Ähnliches. Aber das ist ein sehr großer Unterschied, weil die Daten hier einen sehr viel höheren Stellenwert für die Privatsphäre haben. In den USA gibt es das einfach nicht. Datenschutz in dem Sinne, dass ich die Daten sehen kann oder auch im Zweifelsfall ändern lassen kann, gibt es dort einfach nicht. Dort gehören sie der Firma, die sie hat. Da dies allerdings durchaus ein großes Problem für Firmen ist, die von Europa aus in den USA arbeiten wollen oder auch Geschäfte tätigen wollen, gibt es dort eine sogenannte Safe Harbor-Regelung. Die Firmen, die sich der Safe Harbor-Regelung unterwerfen, verpflichten sich, den europäischen Datenschutzstandard quasi bei sich intern umzusetzen. Und das heißt dann auch wiederum, die Daten, die Sie sammeln, gehören den entsprechenden Personen und nicht Ihnen selber. Das heißt, eine Firma, die damit wirbt, dass sie mit der Safe Harbor-Regelung arbeitet, bei der kann man davon ausgehen, dass sie zumindest europäisches Datenschutzrecht umgesetzt hat, intern. Und das scheint zumindest in den USA durchaus interessant zu sein, weil das viele Firmen, die international agieren wollen, machen. Und die werben dann auch aktiv damit. Eine Frage? Ja. Wie sieht das außerhalb Europa und USA aus? Da kommt es sehr auf das Land an. Es gibt welche in Asien, die sind da sehr weit. Die sagen auch, sie wollen ein ähnlich hohes Datenschutzrecht oder Persönlichkeitsrecht in dem Sinne einführen. Aber es gibt auch welche, die sagen, Datenschutz interessiert uns überhaupt nicht. Ihr könnt machen mit den Daten, was ihr wollt. Ich würde sagen, alle erste Weltländer haben einen ähnlichen Standard, wenn sie wollen, wie Safe Harbor-Regelung. Alle anderen ist kritisch. Da muss man sich die entsprechenden Gesetze genauer anschauen. Die weiß ich jetzt nicht auswendig. Welche Kontrollorgane gibt es, also wen kann ich im Endeffekt fragen, wenn ich denke, da ist ein Datenschutzproblem? Als erstes, wenn die Firma groß genug ist, gibt es meistens einen Datenschutzbeauftragten. Ein Datenschutzbeauftragter wird gesetzlich gebraucht, wenn mindestens 4 Personen immer unmittelbar mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Das heißt zum Beispiel, wenn die Personalabteilung 4 Leute sind oder wenn, sagen wir mal, Controlling oder Financial auch 4 Leute sind oder mehr. Das heißt, die Leute, die immer vor dem Rechner sitzen, immer mit personenbezogenen Daten zu tun haben, dann braucht die Firma einen Datenschutzbeauftragten. Wenn es nicht so viele sind, aber 20 Leute mindestens mit dem Computer arbeiten in der Firma, dann braucht die Firma auch einen. Das sind zwar gesetzliche Regelungen, die meistens nicht überprüft werden, aber das ist schon mal eine gute Anzahl oder eine gute Richtlinie, an der man messen kann, ob man zum Beispiel als eigene Firma einen Datenschutzbeauftragten braucht. Frage?
Ja. Wieso hat er dann nicht von denen?
Die Frage ist, wie es bei medizinischen und Pflegediensten aussieht, wo einfach praktisch jede Person mit personenbezogenen Daten zu tun hat und in dem Fall sogar sensiblen Daten. Und warum die keinen Datenschutzbeauftragten haben, meiner Meinung nach, weiß ich nicht. Bei vielen ist es, denke ich mal, so, dass es ein oder zwei Personenfirmen sind, die einfach nicht mehr Mitarbeiter haben und dann brauchen die auch keinen. Ich weiß, aber den Sektor kenne ich überhaupt nicht, da kann ich leider wenig zu sagen. Ich würde erwarten, dass Sie einen brauchen. Und im Zweifelsfall haben Sie aber einen externen Datenschutzbeauftragten. Es gibt die Möglichkeit, statt einem internen zu haben, einen externen zu nutzen. Und der kann dann für 20 Firmen gleichzeitig der Datenschutzbeauftragte sein. Das ist durchaus eine Möglichkeit, dann sparen die Geld, weil sie nicht einen zusätzlichen Mitarbeiter brauchen. Und der eine Mensch kümmert sich halt genau in dem Sektor um die ganzen Firmen, die es da gibt. Das wäre eine Möglichkeit. Vorstand wäre ungeschickt. Also die Frage war, ob es jede Person sein kann oder auch zum Beispiel der Vorstand. Der Vorstand nicht, weil er im Zweifelsfall dann verschiedene Interessen hat. Als Firma hat er natürlich das Interesse, viel Geld zu verdienen. Als Datenschützer muss er das eventuell nicht erlauben. Und da wird ein Interessenskonflikt kommen, früher oder später. Üblicherweise wird eine Person genommen, entweder weil es viel IT-lastig ist, aus der IT direkt, oder jemand, der eher im Bereich Buchhaltung ist. Also der weniger mit den Geschäftsentscheidungen zu tun hat, aber im Zweifelsfall dann einfach gefragt werden kann und der sich im Groben mit der Firma gesamt auskennt. Das kommt in dem, also die Frage ist, ob der Datenschutzbeauftragte freigestellt wird oder ob er das mehr oder minder neben der Arbeit macht. Kommt in dem Fall auf die Größe der Firma an oder auf die Größe der Aufgaben. Laut Gesetz ist er weisungsfrei, das heißt, bis auf den Vorstand kann ihm keiner was sagen. Er kann sich seine Zeit selbst einteilen, die er dafür braucht. Muss im Zweifelsfall natürlich auch dann aber dem Vorstand erklären, warum er 4 von 5 Tagen die Woche auf einmal nur noch Datenschutz macht. Eine realistische Schätzung, die zumindest bei uns ganz gut funktioniert, ist, dass ich inzwischen 80% der normalen Arbeit immer noch mitmache und 20% Datenschutz mache. Das heißt, einen Tag pro Woche bin ich effektiv mit Datenschutz beschäftigt. Das ist am Anfang mehr, insbesondere wenn man erstmal die Ausbildung dazu machen muss und das Ganze erstmal verinnerlichen muss, Gesetze lesen muss, verstehen muss und Ähnliches. Das wird dann im Laufe der Zeit, pendelt sich das ungefähr bei einem Tag pro Woche ein. Man wird halt im Endeffekt, muss der Vorstand entscheiden, wer es werden soll. Der muss gefragt werden, der kriegt dann quasi einen Zusatz zu seinem Arbeitsvertrag, wo dann drin steht, zusätzliche Aufgaben sind. Und da muss noch irgendwie dafür gesorgt werden, dass die Person die Befähigung dazu hat. Das wird zum Beispiel durch eine Ausbildung mit einer Prüfung gemacht. Wenn es keinen Datenschutzbeauftragten gibt, oder also entweder in der Firma oder in der Behörde, kann man den Gruppenleiter fragen, den Chef, oder so hoch gehen bis zum Vorstand, bis irgendwer die Frage beantworten kann. Der Vorstand wird meistens auf die Rechtsabteilung verweisen. Die werden sagen, lies das Bundesdatenschutzgesetz oder das Landesdatenschutzgesetz, aber dann ist zumindest schon mal eine Antwort da. Und wenn die Antwort heißt, interessiert mich nicht, guck selber nach, dann hast du ab sofort einen offiziellen Job. Nämlich nachlesen und im Zweifelsfall den Leuten die Paragraphen um die Ohren hauen und fragen, was sie jetzt machen sollen. Wen gibt es außerhalb der Firma? Der bekannteste ist natürlich der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Er ist nur zuständig für die öffentlichen Einrichtungen des Bundes. Das verwechseln die meisten, weil er sich ja auch eingeschaltet hat, letztens mit Telekom und Ähnliches, aber offiziell ist er nur für die öffentlichen Einrichtungen zuständig. Was aber nicht heißt, dass man ihn nicht fragen kann. Im Zweifelsfall verweist er sehr schnell und auch sehr gerne dann auf die entsprechenden Landesstellen oder direkt auf den entsprechenden Datenschutzbeauftragten, wenn er den kennt. In den Ländern gibt es dann die Landesdatenschutzbeauftragten und die sind eigentlich alle für die öffentlichen Einrichtungen des Landes zuständig. Das Innenministerium vom Bund und auch von den Ländern ist für die nicht öffentlichen Einrichtungen zuständig. Je nach Landesdatenschutzgesetz kann diese Aufgabe auch dem Landesdatenschutzbeauftragten übergeben werden. Das kommt auf das Landesdatenschutzgesetz an, das ist in fast jedem anders geregelt worden. Also da habe ich jetzt keine Liste dabei, wer jetzt wo ist, aber das kann man im Zweifelsfall nachlesen. Es gibt, ich glaube, ich habe es gestern probiert, bis auf Thüringen habe ich von allen die Landesdatenschutzgesetze innerhalb von 2 Minuten gehabt, einfach bei Google gesucht. Das geht recht schnell und da muss man einfach mal gucken, da gibt es dann sehr schnell Paragraph 2 oder 3, gibt es dann meistens einen zuständig für. Und da kann man dann einfach mal nachschauen. Jetzt, um mal richtig in die Sache reinzugehen, was sind überhaupt personenbezogene Daten? Da hat man so große Vorstellungen. Sehr sachlich dargestellt heißt es einfach, es sind personenbezogene Daten, wenn sie eine persönliche oder sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person beschreiben. Das kann eine Telefonnummer sein, das kann die Größe sein, das kann das Gewicht sein, das kann auch die Haarfarbe sein. Wichtig ist, dabei muss der Name nicht bekannt sein. Also es muss nicht dabei stehen, wie die Person heißt oder welchen Spitznamen sie heißt. Es muss einfach nur die Bestimmungsmöglichkeit da sein. Ich könnte jetzt sagen, ich nehme, sagen wir mal, alle Leute, die eine Fastlatze haben und habe damit schon irgendwo ein personenbezogenes Datum in diesem Raum, weil ich damit dann hinreichend kleine Menge bilden kann. Wenn ich das noch ein bisschen weiter einschränke, habe ich dann irgendwann mich einfach nur noch. In der rein gesetzlichen Rechtsprechung gibt es verschiedene Arten von personenbezogenen Daten. Die einfachen Daten sind so Sachen wie Name, Vorname, Geburtstag, Sachen, die jeder hat, die jeder kennt, wo es nicht unbedingt schlecht oder nicht schlecht ist, wenn die, sagen wir mal, bekannt sind oder diversen Leuten bekannt sind. Es tut nicht weh. Selbst wenn jemand weiß, ob ich Frau habe, Freundin, verliebt oder so, es tut nicht direkt weh. Es mag zwar ungeschickt sein, aber es tut nicht wirklich weh. Persönlichkeitsdaten, da geht es dann eher darum, in welchem Familienverhältnis lebe ich. Habe ich einen überdurchschnittlichen Lebensstil? Ist mein Einkaufsverhalten so, dass ich dauernd in Schulden gerate oder habe ich sehr viel auf dem Bankkonto? Das sind Sachen, die möchte man eigentlich nicht, dass das andere Leute wissen. Deswegen gelten die zu den Persönlichkeitsdaten. Die sind etwas höher eingestuft im Schutzfaktor. Und sensible Daten, so wie wir sie vorhin schon hatten, das sind medizinische Daten, die politische Meinung oder auch die Religion. Das heißt, das sind Sachen, die dürfen unter keinen Umständen von anderen Leuten veröffentlicht werden, selbst wenn sie Kenntnis davon haben. Es muss für mich im Endeffekt möglich sein, vor allen hier im Raum geheim zu halten, welche Partei ich zum Beispiel wählen würde. Oder ob ich irgendwelche Krankheiten habe. Das sind, zumindest in Deutschland, sind die ein sehr schützenswertes Gut und demzufolge auch sehr hoch angesiedelt. Das heißt, der Schutzfaktor dort ist sehr hoch. Zumindest bisher. Eine Frage?
Ja, da sind jetzt die Bankdaten auch unter den einfachen Daten gelistet. Aber geht denn nicht aus diesen Bankdaten Dinge wie Lebensstil und Einkaufsverhalten hervor?
Die Frage war nach den Bankdaten, ob aus den Bankdaten nicht auch sowas wie Einkommensverhältnisse hervorgehen. Ja und nein. Was du meinst, sind sowas wie Verkehrsdaten. Ich sehe, wie viel auf dem Bankkonto drauf ist, ich sehe, wie viel runtergeht. Was hier mit Bankdaten gemeint ist, ist deine Kontonummer, deine Bankleitzahl, welche Bank du bist und zusätzlich Name oder so. Also statische Sachen. Damit kommst du erstmal nicht viel weiter. Selbst wenn du es hast und dann eine Lastschrift versuchst, hast du als Person die Möglichkeit, 6 Wochen danach das einfach mal zurückzubuchen. Das heißt, deswegen, es tut nicht weiter weh. Es mag nicht geschickt sein, aber es tut nicht weiter weh. Da hinten noch. Darf ich das später beantworten? Also es ging um Apache Log, falls das kommt noch. Hier geht es um Daten, die gespeichert werden, egal von wem. Es geht nicht darum, ob du sie selber veröffentlichst, sondern so, ob sie irgendwer speichern darf. Dass du von dir aus sagst, du möchtest, also die Frage ist, ob es nicht noch einen Unterschied geben könnte, welche Daten ich persönlich veröffentlichen möchte oder welche nicht. Das kann man für sich selber ja entscheiden. Man kann ja auch problemlos dann sagen, ja, du darfst das gerne veröffentlichen, wie zum Beispiel im Telefonbuch. Aber dies hier sind sehr generische Regeln. Das heißt, sie gelten auch für die Leute, die alles über dich sammeln wollen. Und wenn du ihnen das gibst, ist das okay, aber es muss halt andere Leute geben, oder muss für andere Leute möglich sein zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Und deswegen sind die sehr generisch. Wie gesagt, das sind auch die gesetzlichen Arten. Das ist nicht das, was man vielleicht lebt oder was man heute immer noch so sehen würde, aber so stehen sie im Gesetz drin einfach. Also bei Bankdaten wäre ich zum Beispiel auch inzwischen eventuell kritisch, ob man die nicht einfach zu den Persönlichkeitsdaten dazu packen sollte, weil es inzwischen sehr viele Möglichkeiten durch Online-Banking gibt, auch da sehr viel Mist zu bauen. Jetzt kommen wir genau zu den Beispielen, wo es personenbezogene Daten im Administrationsalltag gibt. Das Erste, was mir einfiel, war einfach Mailadressen im Maillog. Da steht der Absender, da steht der Empfänger, meistens auch ein Datum und eine Uhrzeit. Je nachdem, wie genau man da mitloggt, kriegt man auch die IP der Leute mit. Und zumindest die Adressen oder die Absender- und Empfängeradressen sind personenbezogen, weil sie genau auf eine Person deuten. Selbst wenn die irgendwann an einem anderen Rechner sitzen, das ist bezogen auf eine einzige oder üblicherweise auf eine einzige Person. Demzufolge sind das personenbezogene Daten. Wenn man jetzt noch ein größerer Provider ist oder Kunden hat, für die man diverse Dienste bereitstellt, hat man in seinem Maillog sogar nicht nur eigene oder die personenbezogenen Daten von seinen eigenen Mitarbeitern, sondern auch noch die von den Kunden. Das heißt, da hat man plötzlich noch viel mehr Daten, die man eigentlich gar nicht haben darf oder einen entsprechenden Vertrag mit dem Kunden haben muss. Genauso sieht es im Webserver-Log aus. Hat man personenbezogene Daten? Ich persönlich würde sagen, die IP-Adressen, die im Internet benutzt werden, sind für den normalen Administrator nicht direkt zurückverfolgbar auf eine Person. Deswegen würde ich persönlich sie als nicht personenbezogen sehen. Aber da ist die Rechtsprechung sich selber noch uneinig. Meiner Meinung nach ist es so, wenn man in einer Firma ist und die Firma zum Beispiel feste IP-Adressen vergibt, dann kann man anhand der IP-Adresse herausfinden, welche Person das ist. Im Internet wird das schwierig. Ich kann nicht sagen, wer hinter irgendeinem T-Online-Account steckt, der jetzt gerade eingeloggt ist. Dazu müsste ich bei der Staatsanwaltschaft anrufen und fragen, könnt ihr mal kurz da entsprechend nachfragen und dann natürlich auch begründen, warum ich das haben wollte. Erstmal da hinten. Die Frage ist nach statischen IP-Adressen. Du kannst sehen, was sie bei RIPE hinterlegt haben. Du kannst dir nicht sicher sein, dass die Adresse korrekt ist. Aber ja, das ist aber dann, auch wenn es böse klingt, teilweise deren Problem. Oder du musst halt zusätzlich noch unterscheiden, ist es eine statische oder nicht statische Adresse. Du weißt aber auch nur, dass es eine IP-Adresse ist. Du weißt nicht, wer am Rechner saß. Also man kann dieses Beispiel beliebig in beide Richtungen drehen. Im Endeffekt ist es eine Abwägungsgeschichte. Du musst im Endeffekt abwägen, was genau willst du haben oder was darfst du haben und wie weit darfst du gehen. Das kommt aber auch nachher noch. Da hinten nochmal. Prinzipiell ja. Ich würde nicht sagen, dass es niemand tun würde. Es ist durch die Geschwindigkeit der Rechner durchaus relativ einfach inzwischen, aber es ist eine Sache, die du nicht tun darfst, um es mal so rum zu sagen, rein gesetzlich, aber da komme ich auch gleich nochmal dazu. War da noch eine Frage? Gut. Weswegen ich gerade eben auch das Beispiel der Firma noch gebracht habe, im Proxy, meistens nutzen Firmen ja einen Proxy nach außen, im Proxy kann ich sehr leicht erkennen, anhand der IP, wer welche Webseite sich angeschaut hat. Wenn ich da statische IPs habe und ich habe zufällig eine Liste der statischen IPs irgendwo stehen, wo dann gleich der Name des Benutzers dabei steht, weiß ich natürlich, wer das war. Auch wenn ich das offiziell nicht darf. Ein bisschen weitergehend, Frage? Personalrat würde ich in dem Fall nicht dazu ziehen, sondern den Datenschutzbeauftragten. Wenn keiner da ist, halt irgendeine Vertrauensperson, sagen wir es mal so rum. Okay. Ja, es gibt Möglichkeiten, wo gesagt wird, ja, das ist erlaubt und das ist abgesprochen, das ist möglich. Aber es muss dann genau diese eng begrenzte Maßnahme sein. Wenn gesagt wird, wir haben Verdacht auf, oder es steht zum Beispiel im Arbeitsvertrag, es darf nur dienstlich gesurft werden und dann fallen die halt auf, dann ist sowas möglich. Weil dann ist ein Verdacht dazu da, dass nur privat gesurft wird. Wenn jetzt nicht irgendwo steht, dass Sie nur dienstlich surfen dürfen, dann hat die Firma ein Problem. Aber ein ganz anderes, weil da müsste alles als privat angekennzeichnet sein und Sie dürfen gar nicht reinschauen.
Ich bin in der gleichen Wohnklasse gesagt, bei uns ist sogar private Surfen nicht erlaubt. Also dann dürfen Sie ja gar nicht glauben,
eigentlich. Wenn, also die Frage, ich vergesse immer wieder die Frage zu stellen. Es wurde die Situation, ein fiktives Beispiel gebracht, dass Logfiles oder Logdaten genommen werden, um nachzugucken, wer am meisten gesurft hat oder eine Top Ten gemacht wird und dann die entsprechenden Leute angesprochen werden. Kann man machen? Nicht, also wenn, und dann als Nachfrage, wenn private, geht das auch, wenn privates Surfen erlaubt ist? Dann ein klares Nein. Weil sobald privates Surfen erlaubt wurde, hat alles, aber wirklich alles, als privat zu gelten und dann darf nicht ohne einen Anfangsverdacht irgendwas angeschaut werden.
Dabei ging es aber nicht darum festzustellen, wer wie viel Surfer noch im Volumen, weil den Bandbreiten
entlassen. Ist dasselbe Spielchen. Es geht darum, dass irgendwelche Daten generiert werden. Und solange private Nutzung erlaubt ist und nicht irgendwie unterschieden, es kann ja nicht unterschieden werden, ist das jetzt privat oder ist es dienstlich, dann darf nicht reingeschaut werden. Da gibt es ganz klare Regelungen, dass gesagt wird, so nicht. Dann muss es explizit, entweder muss gesagt werden, ihr habt jetzt einen Schalter auf dem Rechner, wo ihr sagen könnt, jetzt macht ihr privat, jetzt macht ihr öffentlich, dienstlich, oder es wird verboten. Oder zeitlich. Also es muss irgendeine Regelung geben, wo gesagt wird, so kann ich unterscheiden zwischen dienstlich und privat. Einfach nur Ordner privat reicht nicht. Also das ist so das Klassische von irgendwelchen Mail-Sachen, dass du sagst, alles, was du privat haben willst, tust du bitte in den Ordner privat. Das reicht nicht, weil der Eingangsordner hat erstmal alles. Da noch eine Frage?
Das Problem ist doch, dass diese Logfiles im Standardfall anfallen. Da steht alles möglich. So, und wenn es dann eventuell gegen Gesetz verstößt, dass das irgendwo speichert wird, dann wäre doch die Alternative nur, wir machen gar keine Logfiles.
Oder wir nehmen nicht den. Die Frage war nach den Logfiles, die standardmäßig halt an sind und einfach Logs generieren. Dann muss man in den sauren Apfel beißen, sich mit den Logfiles auseinandersetzen und gucken, dass man sie so konfiguriert, dass sie eben diese personenbezogenen Daten nicht haben. Ich komme nachher dazu, wie man das als Beispiel machen kann. Ich habe einfach noch ein bisschen mehr überlegt, was kann man alles haben. Bei uns in der Firma wird sehr viel Active Directory benutzt. Unter anderem zur Authentisierung von Leuten, von Services, von Diensten, von allen möglichen. Das kann hingehen bis zum Content Scanner, um zu gucken, ob der zum Beispiel, ob da bestimmte Nutzer irgendwelche Dateien sich herunterladen dürfen, ja oder nein. Solche Sachen stehen natürlich dann auch im Logfile drin und das sind wiederum personenbezogene Daten. Ob das jetzt bedeutet, dass jemand über den Active Directory eine Datenbank-Login macht und der mitgeschrieben wird oder ob der Content-Scanner da mal wieder MP3s findet, ist dann unerheblich, es steht drin. Also es gibt sehr, sehr viele Logfiles oder auch Datensammlungen, denen man sich gar nicht bewusst ist, wo einfach solche personenbezogenen Daten drin sind. Was können wir tun? Generell Datensparsamkeit. Daten, die nicht gebraucht werden, sofort löschen. Wenn die Daten erst gar nicht anfallen, ist das noch viel besser. Dann kann keiner kommen und fragen, ob wir die Daten haben. Dann sind sie erst gar nicht da. Dann kann damit auch kein Mist gebaut werden. Weil für jedes personenbezogene Datum, was wir sammeln, muss eine Begründung vorliegen, warum es gesammelt wird. Man darf nicht einfach auf Verdacht sammeln. Man muss irgendeine Begründung haben. Wer keinen Zugriff auf die Daten zwingend braucht, kriegt die nicht. Natürlich will Marketing Web-Server-Logfiles haben für ihre Statistiken. Kriegen sie aber nicht. Sie kriegen vielleicht anonymisierte Logfiles. Und vielleicht auch nur die letzten 2 Wochen, aber mehr nicht. Sie kriegen nicht die kompletten Logfiles. Und wenn die Daten benutzt wurden, wofür auch immer, dann müssen sie gelöscht werden. Dann müssen sie eigentlich sagt man rückstandsfrei, sie müssen so gelöscht werden, dass man nicht ohne viel Aufwand wieder drankommt. Wie das jetzt in der Firma umgesetzt wird, ist noch eine ganz andere Frage.
Heißt ja eigentlich auch, dass sie dann nicht gebackupt werden dürfen.
Das, zum Thema Backup, ja und nein. Also wenn man den Gedankengang weitergeht, ja. Aber das kommt auch noch ganz am Ende. Backups sind in dem Fall rausgenommen. Weil aus der Praxis gesagt wird, ein Backup zurückzuspielen für so einen Zweck ist sehr aufwendig, muss dann natürlich auch von irgendwo angeordnet werden und du kannst sehr schwer aus Backups bestimmte Teile einfach rauslöschen. Du kannst nicht aus dem kompletten Mail-Backup einfach mal bestimmte Mails rausziehen und das wird dann als unverhältnismäßig angesehen. Aber natürlich wird dann davon ausgegangen, dass es entsprechende Maßnahmen, also technisch organisatorische Maßnahmen gibt, wo drin steht, wenn ein Backup eingespielt wird, dann also muss es entsprechendes geben.
Unverhältnismäßigkeit ist im Zweifel auch immer noch ein Argument.
Ja, Unverhältnismäßigkeit ist durchaus drin. Zu der Begründung zur Sammlung von Daten. Prinzipiell gibt es erstmal einen Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, ich darf erstmal nicht sammeln. Es ist verboten. Laut dem Bundesdatenschutzgesetz gibt es dann vier Möglichkeiten, eine Erlaubnis zu haben oder zu bekommen. Die erste ist, es gibt eine gesetzliche Vorgabe. Wenn das Gesetz sagt, ich soll sammeln, dann muss ich sammeln. Es gibt eine öffentliche Quelle, zum Beispiel Telefonbuch, zum Beispiel Reibdatenbank. Ist eine öffentliche Quelle, dann ist es veröffentlicht. Dann gibt es die oft benutzt und eigentlich zu 80-90% benutzte Abwägung. Ist mein Interesse, die Daten zu sammeln, höher zu bewerten als das Interesse der Person, von der gesammelt wird? Und zwar das Interesse der Person, dass es nicht gesammelt wird. Wenn man eine 6-Mann-Firma ist, ist die Abwägung sehr leicht. Ich entscheide, ich will. Wenn es eine größere Firma gibt mit mehreren Abteilungen, mit mehr, eventuell sogar einem Kontrollgremium, muss halt wirklich eine Begründung gefunden werden, warum denke ich, dass ich mehr Interesse habe als diese eine Person. Da kann das Gremium auch sagen, nein, gilt nicht. Aber das ist dann eine firmeninterne Geschichte. Da müssen die im Endeffekt wirklich eine gute Begründung finden, warum sie diese Daten brauchen. Möglichkeit wäre Vertragsgrundlage. Sie müssen die Adresse haben, um zum Beispiel etwas zu liefern. Das ist eine wunderbare Begründung und das ist dann eine Abwägungssache. Ja? I am not a lawyer. Also die Frage geht darum, wenn ich bei öffentlichen Quellen etwas aus Quellen nehme, die selber ihre Daten aus nicht öffentlichen Quellen in irgendeiner Form bekommen haben. Beispiel WikiLeaks. WikiLeaks ist jetzt ein gemeines Zitat, weil sonst hätte ich gesagt, woher sollst du wissen, dass es aus einer nicht öffentlichen Quelle kommt? Bei WikiLeaks weißt du es. In dem Fall muss ich sagen, ich bin kein Jurist, ich bin kein Rechtsberater, ich kann auch keine entsprechenden Antworten geben. Ich weiß es nicht. Ich persönlich wäre da wahrscheinlich vorsichtig. Bloß auch öffentliche Quellen sind normalerweise wirklich öffentlich, das heißt im Netz auffindbar, bei Google, was weiß ich, Google Groups oder Telefonbücher. So, also es muss nachvollziehbar sein, wo du die Daten her hast. Wenn du sagst, ich habe sie aus dem Telefonbuch von Tübingen, ihre Adresse, und du siehst und du weißt, dass du da drin stehst, dann stimmt es einfach. Dann brauchst du da nicht weiter nachzudenken. Es geht wirklich darum, wo kommen die Daten her im Endeffekt. Der letzte Punkt Einwilligung ist eigentlich der unangenehmste für die Leute, die Daten sammeln. Weil das bedeutet, du musst von demjenigen, von dem du die Daten haben willst, wirklich ihn explizit fragen, ob du diese Daten haben darfst. Mit Unterschrift. Das heißt, du musst später nachweisen können, er hat dir unterschrieben, dass er dir die Erlaubnis gegeben hat. Und er kann jederzeit diese Erlaubnis zurückziehen. Das will man nicht, das ist viel zu viel Aufwand.
Das ist aber im medizinischen Bereich üblich.
Also im medizinischen Bereich üblich und auch notwendig, weil es dort um sensible Daten geht. Aber im normalen Umfeld will man es einfach nicht machen, weil das viel zu viel Aufwand ist. Ja? In Kenntnis setzen der Leute, von denen ich die Daten sammle, wenn wir davon ausgehen, dass alles legal und rechtens gelaufen ist, bekommt man die Daten aus einer Quelle, die vorher mit der entsprechenden Person eine Art Vertrag gemacht hat, die sagt, ich darf die Daten weitergeben. Also wenn ich die Daten sammle, dann frage ich entweder die Person selber oder kriege es aus einer Quelle, wo die Person gesagt hat, diese darf diese Daten weitergeben. Meistens kriegt man sie nicht anders. Oder wenn es anders läuft, wird es interessant. Können wir gerne nachher noch drüber diskutieren, weiß ich aber jetzt so spontan nicht direkt, weil da müsste ich weiter drüber nachdenken. Das würde das, glaube ich, hier etwas sprengen. Was auch passieren muss, es muss nicht nur begründet werden, warum man die Daten haben will, es muss eine Zweckbindung da sein. Es muss, bevor gesammelt wird, muss bereits gesagt werden, was wird gesammelt, zu welchem Zweck und wie sollen diese Daten verbunden werden. Es dürfen die Daten nicht einfach weiterverwertet werden für andere Sachen. Also vorhin das mit dem Mail-Log und dem Apache-Log wäre dann einfach nicht möglich. Es ist nicht erlaubt. Wenn das jemand macht, hat er ein Problem, wenn das auffliegt. Sagen wir es so rum. Es muss diese Zweckbindung vorher da sein. Nur dann darf gesammelt werden. jetzt das beliebte Thema Logfiles generell. Wenn wir schon von Datensparsamkeit reden, sagt natürlich sofort der paranoide Datenschutzbeauftragte, nach 2 Tagen wird alles gelöscht. Das mögen die Admins überhaupt nicht, weil die müssen im Zweifelsfall Fehler finden können. Also muss es auch da eine Art Abwägung geben oder sowas wie einen Kompromiss. Datensparsamkeit heißt also nicht, dass es sofort gelöscht werden muss. Es muss in einer endlichen Zeit gelöscht werden, wenn man weiß, die Daten werden nicht mehr benötigt. Bei einem Mail-Server kann es sein, dass man nach 6 Wochen merkt, da ist irgendein Loch gewesen oder irgendwas passiert, was nicht sein darf. Und deswegen ist so Best Practice, dass man sagt, so 6 Wochen, 8 Wochen kann man solche Logfiles durchaus behalten. Weil im Zweifelsfall muss man darauf zugreifen. Man muss im Zweifelsfall gucken können, was war vor 8 Wochen anders als jetzt. Da muss man solche Statistiken zum Beispiel fahren können. Aber da ist zum Beispiel eine Zweckbindung gegeben. Man muss Analysen fahren, man muss Debugging machen können. Als Administrator hat man da, sagen wir mal, ein etwas weiteres Feld. Als Marketingabteilung kann ich das nicht sagen, aber als Admin kann ich sagen, ich muss hier Fehlersuche betreiben. Und deswegen ist sowas wie 6 bis 8 Wochen Aufbewahrungsfrist üblicherweise kein Thema. Was natürlich ein Thema ist, ist, danach müssen die Logfiles gelöscht werden. Das heißt, wenn man sicher ist, man braucht sie nicht mehr, und da gibt es halt Erfahrungswerte in jeder Firma anders, da muss man wirklich dafür sorgen, dass sie gelöscht werden. Das heißt, aus dem direkten Zugriff entzogen, wenn das heißt CD-Schreddern, dann muss die CD geschreddert werden. Wenn es trotzdem im Backup ist, dann bleibt es halt da. Ein Backup ist normalerweise, sage ich mal, nach 3-4 Monaten durchrotiert und dann ist das eh nicht mehr da. Wenn wir nur von Backup und nicht von Archivierung reden. Archivierung ist nochmal ein anderes Thema. Was man auch überlegen muss, ist, wie sensitiv sind die Daten, die da gelockt wurden. Bei medizinischen Daten ist es so, die müssen sofort gelöscht werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden, weil sie sind sehr heikel. Sie dürfen einfach nicht in die falschen Hände fallen, sie dürfen auch nicht anders verwendet werden. Bei Mailadressen harmlos. 8 Wochen, 10, 12, wie auch immer. Das sind so einfache Daten, da macht es nicht viel aus. Wenn die Daten mal, wie gesagt, es tut nicht weh bei den einfachen Daten, wenn die irgendwo anders verwendet werden. Erst du?
Ja, mit dem Aufbewahren bei medizinischen Daten ist aber immer noch eine Aufbewahrungspflicht für medizinische Daten.
Da sind wir wieder bei den gesetzlichen.
Teilweise bis 30 Jahre, also da muss man aufpassen, was.
Ja, also da geht es jetzt um die gesetzlichen Vorgaben zur medizinischen Aufbewahrung medizinischer Daten. Und natürlich, gesetzliche Gesetze haben Vorrang. Das heißt, die müssen archiviert werden. Nicht gebackupt, sondern archiviert werden. Und natürlich müssen die dann 30 Jahre auch halten. Aber das heißt nicht, dass du darauf zugreifen darfst, um daraus statistische Daten zu erstellen. Da ist wiederum die Zweckbindung da, im Zweifelsfall. Da noch?
Ja, eine Frage, wenn das jetzt genau hier reinpasst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lebensversicherung abschließe, kriege ich einen Fragebogen. Und da steht drin, haben Sie in den letzten 2 Jahren eine Psychotherapie gemacht als Beispiel? Mhm.
Darf ich sagen, ich bin kein Rechtsanwalt? Also die Frage war nach Versicherungsgesellschaften, ob man beim Ausfüllen der Fragebögen da lügen darf, wenn einem die Frage nicht passt und unangenehm ist oder so weit in die Privatsphäre reingeht, dass man das nicht machen darf. Nein. Gerade kam der Vergleich mit der Schwangeren bei der Einstellung. Bei der Schwangeren bei der Einstellung darfst du lügen, weil es keine Rechtsgrundlage gibt, dass du fragen darfst. Ich weiß es nicht, wie es bei Versicherungen aussieht. Irgendwo bei meinen Ausbildungsunterlagen steht sowas. Da haben wir einen ganzen Blog zu dem Thema gemacht und der war sehr interessant, aber ich weiß es nicht auswendig. Ob dieser Passus allerdings wiederum legal ist, ist eine andere Frage. Egal, das geht aber zu weit und kann ich auch nicht beantworten. Tut mir leid. Ja, Sensitivität hatte ich ja schon angesprochen. Das heißt, je sensitiver die Daten sind, die gelockt werden, umso riskanter sind sie, wenn sie behalten werden, sagen wir es so. Dann kommt das übliche, die üblichen Qualen oder Querelen von Marketing oder anderen Abteilungen, die unbedingt sagen, sie brauchen diese Daten. Aber sicher, jahrelang, jahrzehntelang, möglichst noch länger. Was man ihnen jederzeit anbieten kann, ist, die Daten nicht mehr personenbezogen zur Verfügung zu stellen. Es reicht eine Anonymisierung, es reicht eine Pseudonymisierung. Anonymisierung heißt, man kann überhaupt nicht mehr feststellen, wer dahinter steckt, zum Beispiel indem man alle IP-Adressen durch X ersetzt oder innerhalb von Firmen auch einfach nur das 192, 168 stehen lässt und alles andere ausXt. Damit hat die Abteilung keine Chance mehr, keine Möglichkeit mehr, zumindest anhand dieser Daten, wieder einen Personenbezug herzustellen. Mit Cookies geht das, aber das ist wieder ein anderes Thema. Pseudonymisierung würde bedeuten, Sie können erkennen, wer wiederkommt, weil er zum Beispiel von derselben IP-Adresse kommt, aber Sie können nicht wissen, wer dahinter steckt. Also die kriegen vielleicht, sagen wir mal, eine Nummer, eine Kundennummer. Aber Sie können nicht sagen, wer sich hinter dieser Kundennummer verbirgt. Auch das ist dann nicht mehr personenbezogen, weil Sie nicht Zugriff haben auf die Liste quasi, die eine Zuordnung zwischen Kundennummer und Name macht. Solange das gewährleistet ist, ist es für Sie nicht personenbezogen. Und diese Daten können dann auch durchaus länger aufbewahrt werden. Statistiken im Webserverumfeld werden durchaus jahrelang gepflegt. Die Daten werden zwar nicht aufbewahrt, aber die werden halt weitergeführt und die Daten sind ja da. Die Statistiken dürfen gemacht werden. Sie sind nur nicht personenbezogen. Sie können nicht quasi auf eine Person heruntergebrochen werden. Frage? Das würde erstmal voraussetzen, dass du die MAC-Adresse und die SSID der Leute mitloggst, was bei einem Webserver interessant würde. Also das sind jetzt einfach nur Beispiele. Ich habe in dem Fall einfach mal die IP-Adresse genommen oder Mail-Adresse Login. Einfach das, was dieses Datum personenbezogen macht, muss anonymisiert werden oder pseudonymisiert werden, sodass da anhand dieser Daten es nicht mehr zurückverfolgt werden kann. Ob es da ausreicht, die IP-Adresse auszuwechseln oder ob du zum Beispiel jetzt statt einzelner Nutzer die Abteilung mitloggst bei Active Directory-Geschichten, dass du sagst, nicht dieser Nutzer hat zugegriffen, sondern jemand aus der Abteilung, würde ja auch reichen. Dann hättest du keinen direkten Zugriff mehr. Das kommt dann wirklich darauf an, welche konkrete Situation da ist. Da muss man dann wirklich reinschauen, muss gucken, was wird mitgeloggt, was muss daraus ausgeixt werden oder was muss einfach verschwinden. Muss Marketing wissen, dass wir eine MAC-Adresse mitschreiben? Muss Marketing wissen, dass wir IP-Adressen dabei haben? Oder so. Das kann man dann ja im Zweifelsfall einfach rauswerfen. Da gibt es ja schöne Tools wie Cut, Grep oder sonst irgendwas. Müssen die ja nicht wissen.
Ja? Weil hier stellt sich ja dennoch dieses Problem, was am Anfang genannt wurde, mit den personenbezogenen Merkmalen, den Halbplatz, wenn man das weiter reduziert und anderen Sachen, würde man keine Gerüchte mehr gehen, hätte man wiederum trotzdem das Ganze so weit, dass es auch nur runterbrechen würde. Das erlebe ich doch dann, oder jeder weg ist, dann würde dieses Problem nicht lösen. Das ist ja das Problem.
Entweder habe ich mich falsch ausgedrückt oder ich habe die Frage nicht ganz verstanden, weil das bei dem Beispiel, es kam gerade als Frage, ob das Ausixen überhaupt ausreicht, um die Daten zu anonymisieren. Ich bin bei dem Beispiel davon ausgegangen, dass als einziges personenbezogenes Datum die IP dabei ist. Zum Beispiel beim Webserver-Log. Da hat man die IP-Adresse, vielleicht noch ein Referrer oder so, aber mehr nicht. Und deswegen meinte ich gerade, es kommt immer auf die Situation an. Wenn ich so viel mitlogge, dass ich wirklich alles von den Menschen weiß, im Zweifelsfall auch mit welcher Auflösung sein Bildschirm arbeitet und so weiter, dann muss ich natürlich viel mehr rauswerfen. Aber das sind in dem Fall einfach nur Beispiele. Und auch das mit dem statt einzelner Nutzer die Abteilung loggen ist bei uns jetzt in der Firma aufgetaucht, weil wir das genau bei einem Beispiel brauchten. Wir wollten verhindern, dass Leute die Möglichkeit haben, nachzuverfolgen, was bestimmte Leute tun. Die wollten Berechtigungen halt vergrößern oder verkleinern und dann haben wir gesagt, macht es auf Abteilungsebene. Damit eben so eine Personenbezogenheit nicht mehr da war. Ja? Dann hast du aber wieder zwei Quellen zusammengebracht, die du nicht zusammenbringen darfst. Weil dann hast du irgendwo mitbekommen, dass diese Person da ist und weißt, dass er aus der Abteilung ist. Aber woher hast du diese Information? Da ist wiederum die Zweckbindung. Du darfst sie so nicht verwenden. Wir reden nicht davon, dass es nicht passiert. Aber in dem Fall gehe ich wirklich nur auf Gesetzesebene. Ich sage einfach, das Gesetz verbietet es. Wie die Praxis aussieht, ist eine ganz andere Geschichte. Kommt auf die prinzipiell ja, aber deswegen soll sie ja geixt werden. Einfach damit nicht auf eine Person runtergebrochen werden kann. Man kann sagen, die gesamte Firma hat das 192-168er Netz. Welche Abteilung jetzt wer hat, ist daraus nicht direkt ersichtlich. Ich hatte mir dann noch überlegt, wie spreche ich mit Kollegen über das Thema. erstmal, es freut mich, dass so viele Leute da sind, ich muss die Leute erstmal sensibilisieren für das Thema. Ich muss sie darauf aufmerksam machen, dass wir hier ein Problem haben, dass wir hier personenbezogene Daten haben, was ihnen wahrscheinlich gar nicht aufgefallen ist oder es sie nicht interessiert hat. Und ich muss ihnen bewusst machen, worum es geht. Nothing to hide ist zwar immer sehr nett, aber stimmt das in 5 Jahren immer noch? Will ich in 5 Jahren immer noch sehen, was ich vor 5 Jahren mir im Web angeschaut habe, bloß weil irgendwer aus meiner Firma der Meinung war, es ist toll, das alles mitzuloggen und so lange zu speichern? Was ich bei uns einfach mal als Übung durchgeführt habe, ist fragen, welche Logfiles werden überhaupt gemacht? Was fällt meinen Kollegen ein, welche Logfiles sie haben? Und es wurden immer mehr, die Liste wurde sehr lang. Also so Standard-Logfiles wie Mail-Server, Web-Server und so, die sind harmlos. Dann kamen Applikationen auf einmal zum Vorschein, die auch loggen. Es gibt Datenbanken, die loggen. Es gibt dann noch irgendwelche verschiedenen Transportsysteme, die loggen und so. Also da ist sehr, sehr viel auf einmal hochgekommen. Und dann ist erst den Kollegen und mir auch klar geworden, wie viel wir loggen und wie viel personenbezogene Daten da dabei sind. Das heißt, das ist eine sehr, sehr gute Übung, um Ihnen auch zu zeigen, da ist wirklich was, worum wir uns kümmern müssen. Und das ist halt kein vor den Kopf stoßen, sondern einfach mal hier, Heads up, guck mal, was wir da haben. Guck mal, wie viel wir machen, worauf wir eigentlich stolz sein können, weil wir so viel mitloggen. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das Ganze auch gesetzlich sauber machen. Wenn ich schon mal jetzt so eine Aufstellung habe, was wir mitloggen, und jetzt rede ich nur vom Systemadministrationsstandpunkt aus, dann muss ich ja in irgendeiner Form mit dem Management oder meinem Chef beim Bier oder sonst irgendwann besprechen, wie man damit umgeht. Wollen wir es weiterhin so halten? Dann muss er das absegnen. Wollen wir das restriktiver machen oder wie auch immer, dann muss das mit ihm abgesprochen werden. Am besten mit ihm gemeinsam solche Best Practices bauen. Einfach sagen, wir in der Firma wollen es so haben, maximal 8 Wochen aufbewahren, IP-Adressen nur anonymisiert. Okay, das wäre Idealfall, gibt es nicht. Aber da müssen einfach mal generelle Regeln erstellt werden, wenn sie noch nicht existieren. Wir haben es bei uns gemerkt, dass bei vielen Applikationen einfach die Default-Einstellungen da waren. Und je nachdem, wer diese Applikation geschrieben hat, ob jetzt Open-Source-Leute oder IBM oder sonst irgendwer, waren die ganz unterschiedlich. Die einen haben gesagt, wir haben da unser Log-Rotate, die schmeißen alle Woche das Zeug weg und alle sind glücklich. Die anderen haben gesagt, wir haben jetzt einen Log-Pool, der für 5 Jahre reicht. Und da muss man sich dann einfach mal hinsetzen und überlegen, was brauchen wir, was wollen wir? Das dann umsetzen. Im Zweifelsfall kann man das dem Chef sogar verkaufen als Sparmaßnahme, weil wir nicht mehr so viel Plattenplatz brauchen. 5 Jahre brauchen wir die Logfiles nicht. Das Ganze umzusetzen ist toll. Das Ganze jährlich noch zu überprüfen ist besser. Einfach um zu gucken, hat sich was verändert? Hat sich das Verhalten verändert? Haben wir jetzt neue Sachen? Haben sich die alten Einstellungen überhaupt bewährt? Gibt es da irgendwas, wo wir merken, okay, da waren wir zu lasch oder da waren wir zu stark? Das muss einfach regelmäßig gemacht werden, weil damit sensibilisiert man die Leute auch wieder. Das heißt, man erinnert sie daran, wir haben damals aus gutem Grund diese Änderungen eingeführt. Und dann wissen sie es bei neuen Projekten gleich selber und können sich überlegen, was brauchen sie. Das hat bei uns sehr gut geklappt, weil jetzt die Leute auch, bevor die Projekte starten, gleich herkommen und sagen, das haben wir vor, so viel brauchen wir, kriegen wir das hin? Und wenn ja, wie müssen wir das umsetzen? Jetzt noch 2 Stichworte aus dem Gesetz direkt. Verfahrensverzeichnis und technisch-organisatorische Maßnahmen. Es muss in jeder Firma, die personenbezogene Daten hat, muss es ein öffentliches Verfahrensverzeichnis geben. Das kann auch jeder anfragen. Das ist eine kurze Liste, in der drin steht, was für Verfahren haben wir. Was für personenbezogene Daten werden dort gesammelt? Auf welcher Grundlage? Gesetzlich, Vertragsverhältnis, sonst irgendwas? Wo werden sie gesichert oder wie werden sie gesichert, wie werden sie gelöscht? Da muss nicht drinstehen viel Detail, einfach nur dieses Verfahren haben wir, das wird gemacht, darum und weg damit. Wie gesagt, dieses Verzeichnis muss öffentlich sein, es kann bei jeder Firma angefragt werden und man muss eine Antwort erhalten. Es gab mal die Situation, dass alle DAX 30 Firmen angefragt wurden von irgendeiner Person nach diesem Verfahrensverzeichnis und 29 von den 30 wurden erstmal kopflos, weil sie nicht wussten, dass sie das brauchten. Und sie haben erstmal verzweifelt gefragt, wer ist diese Person, die jetzt das alles wissen will? Und haben dann erst im Gesetz nachgelesen, dass sie es wirklich rausgeben müssen und haben es dann auch gemacht. Zusätzlich zu den Verfahrensverzeichnissen kann man oder sollte man technisch-organisatorische Maßnahmen definieren. Das ist einfach nur Gesetzestext. So Best Practices sollen einfach mal schriftlich festgehalten werden, in denen zum Beispiel drinsteht, wie und wann wird gelöscht, wie und wann werden Daten gesichert, wie ist der Zutritt zu Daten, also erstmal der Zugriff zu Daten gesichert, wie ist der Zutritt zu den Datensystemen gesichert und so Sachen, die eigentlich für jeden normal sind, wie ich habe nur einen Schlüssel, mit dem ich in das Haus reinkomme oder ich habe eine Karte, die mir die Tür öffnet. Sowas muss einfach beschrieben sein. Unter anderem kann man sich dann bei der Verfahrensliste oder beim Verfahrensverzeichnis einfach darauf berufen, dass man in den technisch-organisatorischen Maßnahmen definiert hat, wie gelöscht wird oder wie Backups gemacht werden. In den Maßnahmen steht dann einfach drin, eine Löschung erfolgt, indem zum Beispiel die CD geschreddert wird. Indem, wenn die Festplatte kaputt wird, die oberste Platte abgenommen wird, damit die Festplatte Luft bekommt und damit die Festplatte unbrauchbar gemacht wurde. Oder solche Sachen. Im Zweifelsfall wird Papier in den Schredder gelegt. Das muss einfach irgendwo stehen. Wenn man das gemacht hat und das dann auch natürlich beachtet wird von den Leuten, dann kann man sich sehr sicher sein, dass es auch funktioniert. Dann ist die Löschung durchgelaufen und alle sind glücklich. Jetzt will gerade mein Rechner nicht. Ah. Backups. Ja? Ja, also im Prinzip jede Firma, die eine Personalabteilung hat, braucht sowas, weil sie eine Abteilung hat, die mit alleine die spezifisch mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Es ist unerheblich, wo die Daten herkommen. Wenn es um personenbezogene Daten geht, muss man so eine Verfahrensliste haben. Hat die wenigste Firma, weiß ich. Ist ja, normal.
Sondern nur Daten betreffen die internen Mitarbeiter
quasi. Ja, auch dann, weil es sind personenbezogene Daten. Es ist unerheblich, wo die herkommen. Selbst wenn sie nicht in der IT liegen, genau, dann sind es trotzdem personenbezogene Daten. Und zu der Frage, ob das bei Kunden ähnlich ist, also wenn ich einen Kunden habe, der mir seine Daten zur Verfügung stellt, dann ist es anders, weil dann habe ich ein Vertragsverhältnis mit ihm. Er hat ein Verfahrensverzeichnis, wo er sagt, wo er diese Daten erhoben hat und wie er sie verarbeitet. Der Verarbeitungsschritt heißt bei ihm, er gibt sie euch und ihr gebt ihm Ergebnisse. Für euch heißt das, dass ihr die Daten nur für diesen Kunden habt und danach auch nicht mehr haben dürft. Sollte bei euch auch ein Verfahren sein, wie ihr diese Daten empfangt und wie ihr sie weiterverarbeitet. Kommt dann aber auf die Firma und auch auf das Vertragsverhältnis mit eurem Kunden an. Also da muss zum Beispiel drinstehen, dass er euch das Recht gibt, diese Daten für ihn zu verarbeiten. Also das ist wirklich komplett gesetzlich, da gibt es jede Menge Spiele, wie man das machen kann. Geht jetzt allerdings zu weit. Zum Thema Backup noch. Wenn die Backups, wir reden jetzt von Backup und nicht Archivierung, wenn sie nur mit großem Aufwand geholt werden können, und der Aufwand heißt in dem Fall zum Beispiel Arbeitsaufwand von 2 Stunden, in dem das richtige Band rausgeholt werden muss aus dem Tresor, es muss eingelegt werden, es muss in GUI angeklickt werden und so weiter, und es dauert lange, bis es da ist, dann gilt das als unkritisch, weil das ist Aufwand, der muss erstmal betrieben werden. Für eine simple Statistik macht man das normalerweise nicht. Natürlich gibt es diese Möglichkeit, die Daten 10 Jahre aufzubewahren. Die Möglichkeit hat man als Admin immer irgendwo. Aber es sollte einfach sehr schwer sein, für den normalen Nutzer da dran zu kommen. Und für den Admin sollte es einen hinreichenden Grund geben, sie überhaupt haben zu wollen oder wieder rauszuholen aus dem Backup. So, ich bin jetzt mehr oder minder durch mit meinem Vortrag. Wenn es jetzt noch weitere Fragen gibt, her damit. Und da hinten war noch eines. Du? Fang erstmal du an. Gibt es das Mikro gerade durch?
Ja, jetzt haben wir viel gehört über Daten, die weitergegeben werden. Jetzt frage ich mich allerdings als Admin häufiger, wie ist das, wenn ich jetzt beispielsweise Datenbank-Admin bin und möchte mal testweise probieren, einen Datenbankzugriff zu machen und mache einen Select-Stern-From auf irgendeine Tabelle und kriege als Ergebnis personenbezogene Daten. Dann weiß ich, das Ding funktioniert, macht das Fenster wieder zu, hätte aber im Prinzip die Daten dort lesen können. Oder ich bin Internetprovider, der auch mittlerweile machen sie auch alle Telefon und ich will wissen, unser Netz stützt gerade ab und ich will wissen, funktionieren die Telefongespräche, könnte ich mich ja theoretisch da mal kurz reinloggen. Jetzt ist die Frage, darf ich sowas? Es ist ja nicht, dass ich weitergebe, es ist ja nur für mich.
Ich bin Gott und darf alles, ja? Nein, prinzipiell haben wir da wieder die Zweckbindung erstmal. Du darfst es nicht, auch nicht für dich selber. Natürlich gibt es Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel, das System ist abgestürzt, da muss ich im Zweifelsfall in die Daten rein. Wenn du dich absichern willst, holst du dir einen Datenschutzbeauftragten neben dir und sagst, hier, guck zu, ich erkläre dir, was ich jetzt mache, ich mache es in deinem Beisein, damit du es dokumentieren kannst und sagen kannst, ja, ich habe das getan, aber nicht, um die Daten zu bekommen, sondern um den Fehlerfall zu finden. Bei Telefonie kann das halt sein, ich muss gucken, funktioniert das überhaupt noch. Solche Situationen gibt es natürlich und so kann man das abfangen. Das heißt, du kannst dich in irgendeiner Form rückversichern, ob das jetzt ein Datenschutzbeauftragter ist oder dein Chef, der im Zweifelsfall für dich gerade steht, oder wenn er habt, einen Betriebsrat, irgendwen, der nicht direkt mit dir zu tun hat, den quasi als Zeugen dazu holen, ihm das erklären und es dann machen, ist die beste Lösung, die du dafür hast.
Könnte ich das auch im Vorfeld machen, um zu sagen, wenn das System abstürzt oder wenn das und das eintrifft, darf ich das und das machen?
Nein. Das würde ich eher dann in der Arbeitsanweisung machen. Das heißt, ich sorge dafür, dass die Firma, wenn sie Arbeitsanweisungen hat und ansonsten auf Absprachen generell, dann wird quasi gesagt, wie gehe ich mit dem Problemfall um? Da kann dann drinstehen, ja, zu Fehlersuchzwecken kann ich mich mal für 2 Sekunden da reinschalten. Oder dann gucke ich mal kurz in die Datenbank rein. Ich würde auch nie einen Select-Stern machen. Ich würde einen Select-ID-Nummer oder so machen, wo ich einfach nur eine Tabelle sehe oder einen Count, irgendwas. Einfach nur erstmal so granular rangehen. Was kriege ich hin, was kriege ich nicht hin? Und nur der allerletzte Schritt darf sein, dass ich die Daten wirklich sehe, gerade die personenbezogenen. Und spätestens dann würde ich mich irgendwo absichern. Lass du einmal Mikro nach links gehen.
Wie sieht es denn aus? Wir hatten gerade, hattest du den Fall genannt, dass man in der Firma zum Beispiel guckt, laden Leute irgendwelche bestimmten Dateitypen herunter mit einer Packet Inspection oder sowas. Wenn das Ganze jetzt voll automatisiert abläuft, wenn da einmal jemand was eingerichtet hat, dass dann, weiß ich nicht, der Mensch aus der Abteilung dann eine böse E-Mail kriegt. Also hier, du darfst es nicht, es ist jetzt, im Grunde ist es uns aufgefallen, das System hat es uns jetzt nicht gesagt, aber wir weisen dich jetzt nochmal darauf hin, mach's bitte nicht. Ist das ein unerlaubtes Antasten von personenbezogenen Daten?
Jetzt wird's spannend.
Gilt das Gesetz auch für Computer?
Ich wollte gerade anders antworten. Wenn das komplett vollautomatisch läuft, das heißt, der Admin kriegt noch nicht mal mit, dass eine Mail verschickt wird, dann ist es okay, weil dann keine Person das mitbekommt. Wenn der Content Scanner oder Deep Packet Inspector selber diese ganzen Countings macht und selber entscheidet, jetzt schicke ich diese Mail los, weil ich kann irgendwoher das erkennen, dann ist das in Ordnung. Es geht darum, dass einfach Menschen das nicht sehen. Menschen können es immer irgendwie selber verknüpfen. Dem Computer kann man da Regeln vorschieben. Bitte Mikro gerade noch weiterzugeben.
Die automatisch versandte Benachrichtigung liegt ja auch irgendwo im System. Also insofern geht das gar nicht. Also auch beim automatischen Verfahren wird in aller Regel ein Audit mitlaufen.
Ja, ist halt die Frage, wie tief man da gehen will. Ich würde persönlich sagen, so eine automatisierte Mail ist in Ordnung. Insbesondere, wenn sie nicht den Admins quasi zusätzlich zugestellt wird. Wenn die ins Logfile, ja, es gibt Firmen, die machen das. Die haben dann CC an Admins. Wenn man aber dafür extra ins Logfile gucken muss, und es darf kein automatisierter Prozess sein, der jetzt guckt, wann hat der Content-Scanner an irgendeine Person was geschickt, wenn dafür explizit reingeschaut werden muss, dann ist das was anderes. Dann würde ich sagen, ist das in Ordnung. Also wie gesagt, es darf halt nicht irgendwie den Admins bewusst sein, dass da jetzt wieder eine Mail verschickt wurde. Außer sie gucken explizit nach. Da hinten oder du? Es geht weniger darum, dass ich es höre, es geht darum, dass es auf den Film kommt.
Ah, okay, alles klar. Ja, vielleicht der typische Fall, die beste Content Inspection Engine, die jede Firma hat, ist der Virenscanner. Jetzt sagt man natürlich auch, klar, das muss die Firma haben, das muss auch irgendwie kontrolliert werden. Jetzt nehmen wir den klassischen Fall. Die Frau Meier hat das Passwort für die ganz wichtige Excel-Datei verloren. Jetzt lädt sie sich ein super Crack-Programm runter. Der Virenscanner schlägt an, das heißt, ich bekomme Kenntnis, sie hat sich eine verbotene Software runtergeladen, sie hat wahrscheinlich verbotenerweise im Internet gesurft. und ich habe noch Kenntnis davon erlangt. Aber das ist ein ganz normaler Vorgang. In der Unternehmen. Es fallen jetzt unglaubliche Mengen Daten an. Ich weiß, was sie gemacht hat, wann sie es gemacht hat, das sind alle möglichen Verstöße. Was mache ich jetzt? Im Endeffekt, es ist quasi dieser Zwiespalt zwischen, im Endeffekt, die Dame tut mir leid, ich werde ihr wahrscheinlich helfen und darüber nie wieder reden. Aber es ist die Frage, jetzt muss ich es zur Kenntnis bringen, hätte ich überhaupt Kenntnis davon bekommen dürfen, aber es ist ein normaler Vorgang, passiert jeden Tag.
Schönes Thema für die Abwägung. Normalerweise würde ich sagen, wenn ein Vorfall passiert ist, also wirklich was in Quarantäne kam, was da reinkommt, dann kriegt das der Admin mit. Dann wird ihm das in der Liste halt gegeben. Der Admin kriegt ja nicht mit, welche Mails sonst durchgelaufen sind. Der kriegt nicht mit, was alles sonst passiert ist. Der kriegt einfach nur die Störungsfälle angezeigt. Das ist ein normales Verhalten. Das ist auch das, wofür der Admin bezahlt wird, dass er sich um diese Fälle kümmert. Insofern passt das genau. So, ich fürchte, ich muss jetzt leider abbrechen. Die Zeit ist um. Ich glaube, die Nächste sitzt schon da und möchte jetzt ihren Vortrag halten. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und schönen Tag noch.